Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Weinhasen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken. Heute aus unserem wunderschönen Hamburg. Die Sonne scheint fast ein bisschen und wir sind im wunderschönen Stadtteil Ottensen. In einem absoluten neuen Hotspot seit September letzten Jahres eröffnet der Player, the place to be. Und wir haben heute den lieben Jonas Straube zu Gast, der hier sozusagen seines Zeichens für die Küche verantwortlich zeichnet. Und der Head Chef ist sozusagen. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Jonas.
Dankeschön. Hallo Timo.
Wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut.
Das ist schön, du strahlst auch so.
Nee, sehr gut, danke.
Warum geht es dir sehr gut?
Mir geht es sehr gut, weil ich jeden Tag gerne zur Arbeit komme, gerne hier bin und mich natürlich auch gerade freue, dass du hier bist und ich das erste Mal in Genuss von einem Podcast komme.
Da, dein erster Podcast, hervorragend. Da kann nicht viel schief gehen, das ist ganz einfach. Wir müssen, wie wir es sonst auch machen, wir quatschen dummes Zeug und trinken dabei einen Wein.
Das kann ich sehr gut.
Wie in der Küche.
Sehr gut.
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, du bist hier für die Küche verantwortlich, du bist Koch, 2020 bei den Next Chef Awards auf der Internorga der Next Chef geworden, ne?
2016 war
2016
das.
2016
genau,
schon?
Ja, schon ein bisschen her, ja.
Krass, das ist schon, stimmt, 20 war ja auch voll in Corona, ne?
Genau.
2016. Was sind die Next Chef Awards? Was bedeutet das für einen jungen Koch, wenn man da ausgezeichnet wird? Hat das eine große Bedeutung? Hat das für dich viel verändert?
Das ist ein Wettbewerb, der ins Leben gerufen wurde von Johann Lafer und findet auf der Internorga statt, geht über 3 Tage. Es gibt Vorentscheide und ein Finale. Und da konnten sich damals, oder ist heute immer noch so, Leute bis 23 Jahre anmelden. Dann wurden ein gewisser Teil der Leute ausgewählt und dann musste man quasi 2-mal antreten. Einmal in der Vorrunde mit einem blinden Warenkorb, den man vorher noch nicht kannte. Man hat quasi 4 Produkte bekommen, die man benutzen musste. Konnte dann in so einem extra Raum quasi einkaufen gehen, sich seinen Kram dazu suchen, was man sonst noch so brauchte. Und dann hat man 1 Stunde Zeit, das Gericht zu kochen. Und da musste man hoffen, dass man unter den ersten 2 ist, um weiterzukommen. Und das Finale, wurde so ein bisschen aufgebaut. Es wurde ein Teller vorgekocht. Ich glaube, es waren die Köche von Johann Lafer, da hatte er 1-2 mit. Und da hatte man 10 Minuten Zeit, den zu probieren, den zu analysieren und dann nachzukochen. So ein bisschen
Kitchen Impossible.
Kitchen Impossible Style, genau. Und das hat bei mir beides ganz gut funktioniert. Und der erste Preis war tatsächlich ein eigenes Kochbuch zu schreiben beim Gref und Unzer Verlag. Und das habe ich dann ein bisschen verzögert, weil es ein paar Probleme beim Verlag gab. Circa 1 Jahr später gemacht.
Nö, es ist ja auch nicht unaufwendig, so ein Kochbuch zu produzieren.
Nee, das war schon sehr aufwendig. Ich musste mir halt 50 Gerichte überlegen, die ich ganz gerne machen möchte.
Die Rezepturen.
Musste mir vorher auch so ein bisschen ein Grundgerüst des Buches überlegen, wie ich es aufbauen möchte. Ich habe mich so ein bisschen dafür entschieden, es nach meinem Lebenslauf bisher aufzubauen. Angefangen mit der Lehrzeit bis heute quasi. Und dann musste man zu jedem Gericht noch ein paar Sätze schreiben, eine Erklärung quasi. Und dann haben wir damit gestartet. Da haben wir eine Woche eine externe Küche angemietet.
Gekocht und fotografiert.
Eine Woche lang gekocht und fotografiert, genau.
Wahnsinn. Hat das viel Spaß gemacht oder war es nervig?
Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Natürlich ist es zwischendurch auch nervig, weil es funktioniert auch nicht immer alles so, wie man es haben möchte. Und man hat ja auch so ein bisschen den eigenen Anspruch, das perfekt zu machen, auch wenn man es in einem Buch teilweise nicht sehen würde, den Fehler. Aber wir haben das schon, die Rezepturen so gekocht, dass wirklich alles vom Geschmack her perfekt passt.
Ja, es ist jetzt, es gibt ja Köche, wenn ich denke zum Beispiel an meinen Freund Christian Henze, der ja, ich glaube, einer der Köche ist, die am meisten Kochbücher tatsächlich publizieren. Das ist ja wie ein Fließband quasi. Das scheint lukrativ auf jeden Fall zu sein. Wenn man eine gute Reichweite hat. Und
genau, Absatz, wenn man die Masse erreicht, dann ist das lukrativ, ja. Also, was man final an einem Buch verdient, als Autor, sage ich jetzt mal, das ist sehr wenig, aber da macht es halt einfach die Masse.
Ja, glaube ich. Steht das nächste Kochbuch schon in den Startlöchern, oder?
In den Startlöchern ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben auf jeden Fall eine Überlegung, quasi Kooperation der Player und ich, dass wir nochmal ein schönes Kochbuch machen für den Laden.
Ja, da sprichst du schon das Hauptthema heute an, der Player, neues, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist ein Restaurant.
Das weiß ich heute noch nicht.
Es ist auch schwer. Also wir sind gerade nochmal durch die Räumlichkeiten gegangen. Es verbindet so viele verschiedene Facetten, dass es echt ich will nicht das Wort Kosmos eigentlich benutzen, aber es ist wie so eine kleine Welt in sich, die man eigentlich nicht verlassen muss. Es ist eine super spannende Bar unten. Es ist vor allen Dingen auch gut sortierte Bar. Es ist ein extrem, nicht nur schick eingerichtetes, sondern ich war vor einiger Zeit auch schon zum Essen da, sehr gutes Restaurant mit einer sehr guten Küche, tollen Servicepersonal, sehr aufmerksam. Es ist im ersten Stock ein Spielplatz für Erwachsene, für Jungs und Mädels, gleichermaßen mit Boulebahn und ich glaube Kicker und Tischtennisplatte.
Zwei Flipper, eine Shuffleboardbahn, natürlich eine große Bar und nochmal eine Bühne für einen DJ.
So, also man kann wieder feiern und Spaß haben. Und dann ist in den Stockwerken darüber quasi ein Workspace, ein Open Space, wo man sich einmieten kann als Member und im Grunde genommen arbeiten kann als junger Selbstständiger, wenn man kein Büro hat, Leute kennenlernen kann. Und zusätzlich kann man sich Büros, wir sitzen jetzt gerade in einem, Tage oder Wochen oder permanent mieten on top und Besprechungsräume. Und es ist eine große Kombination aus Arbeit und Spielplatz eigentlich.
Genau, das kann man so sagen, ja.
Ihr habt im September eröffnet. Jetzt ist ja so ein Projekt immer nicht von heute auf morgen geplant. Wie lange habt ihr vorher schon daran geplant und wie lange warst du schon involviert in das Ganze?
Ui. Also ich persönlich war involviert schon fast anderthalb Jahre, aber auch nur so involviert, dass Julian, unser Geschäftsführer, den ich schon seit über 10 Jahren kenne, damals ein paar Fragen hatte zum Thema Küche. Und er hat jemanden gesucht, der sich in der Küche sehr gut auskennt und weiß, wie man eine Küche aufbauen muss und an was wichtig ist, was Quatsch ist. Und so hat das damals angefangen.
Also mit einem freundschaftlichen Rat eigentlich.
Ja, genau. Dass er gefragt hat, ob ich mal bei ein, zwei Meetings dabei sitzen könnte, wo es um die Küche ging. Und ich dann quasi mal so aufgemalt habe, was so meine Traumküche wäre, wenn ich sie bauen würde. Und dass die final zu 100% genauso umgesetzt wurde hier. Ist natürlich schön.
Schönes, also kleines Geschenk hier.
Total schönes Geschenk. Das ging dann so irgendwann seinen Weg. Man war mehr drin. Man hat sich mehr damit befasst. Man hat mehr darüber gesprochen. Und da ich einfach noch mal so ein bisschen neuen Wind brauchte, so in meinem beruflichen Leben, kam das alles zum guten Zeitpunkt.
Ja, du warst in deinem alten Job. Wie viele Jahre warst du in deinem alten Betrieb?
Ich war ziemlich genau 10 Jahre.
Boah, das ist auch eine lange Zeit für einen Koch. Köche reisen, sind ja auch so ein bisschen wie Dachdecker, die reisen ja auch so ein bisschen durch die Gegend.
Also ich habe ja auch ein paar Läden mitgemacht in dem Kosmos.
Ja.
Aber trotzdem mal 10 Jahre, das ist schon eine lange Zeit.
Lange Zeit, ja. Jetzt bist du seit September hier. Was ist hier oder was konntest du hier frei entwickeln und entscheiden, was du früher nicht konntest? Was bezeichnet die Küche des Player aus?
Also ganz wichtig für uns persönlich, für uns, da spreche ich jetzt von mir und meinem Team und vor allem von meinem Sous-Chef, von Marc, war uns, dass wir quasi freie Hand haben. Man ist natürlich oft, wenn man in einem Restaurant arbeitet, was es schon länger gibt, ist man hier und da ein bisschen eingeschränkt. mit Produkten, mit Gerichten, die auf der Karte sind, die die Leute lieben.
Das müssen wir halten, die Stammgäste mögen das.
Genau das, genau das. Und das war für uns das Allerbeste, dass wir halt wirklich komplett freie Wahl hatten, weil halt die Leute, die über uns stehen, unsere Chefs quasi, kommen nicht aus der Küche. Was für uns natürlich ein Vorteil ist.
Also denen ist es im Grunde genommen egal, die wollen nur, dass es geil ist.
Die wollen, dass es geil ist, genau. Ja. Freie Fahrt. Und da wir mit unserer Küche, die wir vor Augen haben, unheimlich aromatisch, unheimlich intensiv quasi ein Ausrufezeichen setzen, hatten wir da auch viel Spiel oder haben kompletten Spielraum.
Ja, cool.
Und die vertrauen uns da und es funktioniert super.
Und das heißt, ihr habt auch nicht wie bei einem Restaurant, das jetzt quasi, ihr habt keine Vorgabe, oh, wir sind asiatisch, wir sind französisch, ihr seid eigentlich, könnt ihr alles sein.
Wir haben uns da nicht so richtig eingeschränkt. Aber wollen wir mal ehrlich sein, wenn man jetzt mal durch die vernünftigen Restaurants geht, wer kann denn noch von sich behaupten, er kocht französisch? Wer kann noch sagen, er kocht asiatisch oder er kocht italienisch?
Es hat alles Einflüsse.
So, ja. Und wenn mich jemand fragt, welche Richtung wir kochen und ich kann ihm keine genaue Richtung nennen, hört es sich auch schon mal negativ an, aber wenn man sich genau umguckt, ist es fast in jedem Laden so.
Mhm.
So, und wir machen halt quasi eine multinationale Küche, ein paar ausgewählte Länder, worauf wir Lust haben, was natürlich auch im Sommer und Winter immer so ein bisschen von den Produkten abhängig ist, in welche Richtung man lieber geht. Und haben aber viele japanische Einflüsse.
Mhm.
Das ist uns wichtig.
Gut, kein Geheimnis. Du und auch ein paar Kollegen und auch ein paar Leute aus dem Service haben vorher in der East-Gruppe gearbeitet. East Coast Klaus, das ist alles sehr japanisch beeinflusst, würde ich mal sagen. Ist viel
asiatisch.
Ja.
Asiatisch.
Da nimmt man wahrscheinlich was mit. Was haben sich denn jetzt hier in den 7 Monaten, in denen es der Player gibt, eigentlich schon Sachen entwickelt, wo ihr jetzt auch schon diese, ich will nicht sagen Falle geraten seid, aber Dinge, wo ihr sagt, das muss auf der Karte bleiben, das wollen alle essen. So Stammgastgerichte.
Also wir haben tatsächlich vor einem Monat mit der zweiten Karte gestartet und wir haben ein Gericht, das haben wir genau so draufgelassen, das ist unser Bulbo, den wirklich jeder Gast feiert, den wir aber auch schon 7 Monate geschickt haben und wir feiern ihn immer noch als Köche. Und das ist ja das Wichtige. Das könnte wirklich ein Gericht werden, was dauerhaft auf der Karte bleibt, aber halt dann, weil wir es halt auch noch gerne kochen und gerne noch rausgeben. Mhm. Wenn es uns irgendwann nervt, dann ist es nicht mehr auf der Karte, aber das ist wirklich ein Highlight, was bisher...
Oh, das Gericht, was ich nicht mehr essen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe letztes Jahr im Urlaub, waren wir in einem Sea Life Aquarium und da habe ich mit dem kleinen Oktopus am Fenster gespielt. Das war wirklich sehr, sehr amüsant und abends habe ich das Ding auf dem Teller gehabt und dann sagte mein Mann beim Essen so, ja, vorhin hast du noch mit dem gespielt und seitdem kann ich das nicht mehr essen. Ich habe echt ein Kopfproblem, das ist echt enorm und ich habe es früher super gerne gegessen.
Das Kopfproblem haben wir auch bei uns seit neuestem. Was heißt Kopfproblem? Das ist etwas, was Dominique, meine Freundin, mir so ein bisschen immer vorgelebt hat, die seit, lass mich lügen, 20 Jahren Vegetarierin ist.
Mhm.
Und es war immer ein großes Thema, diese Babytiere.
Mhm.
Und ich habe das so oft von ihr gehört und irgendwann habe ich das selber mal gesagt und irgendwann habe ich auch mal intensiver drüber nachgedacht. Und wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, wir machen kein Kalb und kein Lamm.
Mhm.
Weil einfach da genau das, was du gerade gesagt hast, wenn so ein kleines Kälbchen vor dir steht, warum muss man das aus dem Verkehr ziehen?
Da darf man nicht drüber nachdenken.
Darf man nicht drüber nachdenken und wir machen es einfach nicht.
Ja.
Beim Lamm ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil es halt, weil Lämmer halt zu 95% schön aufwachsen.
Mhm.
Auf Deichen, auf Wiesen, was auch immer. Aber trotzdem ist es halt ein Baby, ne?
Mhm.
Und das kann man umgehen.
Ja.
Und wir haben einfach von Anfang an gesagt, machen wir nicht, Punkt, fertig.
Boah, das ist ja schon wieder eine richtig schöne Gesprächssituation hier gerade. Da mache ich mal einen kurzen Break und komme gleich zum einem unserer Hauptthemen, das ist nämlich Wein. Ich habe dich gefragt, was wollen wir probieren? Und du hast gesagt, du hast Bock auf Chardonnay. Den du dir gewünscht hast, habe ich nicht dabei, aber ich habe 3 andere ganz spannende Chardonnays dabei. Und wieso gerade Chardonnay?
Also wir waren zu Hause jahrelang auf dem Riesling Feinherb-Trip.
Oh, herrlich. Ich liebe Riesling Feinherb.
haben wir, da meine Freundin ja von der Mosel kommt, jedes Mal, wenn wir da unten waren, sind wir teilweise, also es ist kein Spaß, ich habe kein großes Auto, aber wir hatten teilweise 16 Kisten Wein im Auto. Wir fahren natürlich nicht jeden Monat runter, deswegen so viel. Aber wir hatten auf jeden Fall immer genug Wein da. Und das waren halt jahrelang Riesling Feinherb. Mag ich auch immer noch, aber muss ich nicht mehr immer haben.
Mhm. Ja, und Geschmack entwickelt sich ja auch.
Geschmack entwickelt sich, genau. Und irgendwann ist ja auch dieses Thema mit Rotwein. Ist ja auch oft so, dass man, wenn man älter wird, eher Rotwein mag als mit 22.
Absolut.
Und ich denke mal, dass das genau der gleiche Grund ist beim Chardonnay. Ich kam da dann irgendwann mal hin, hab den probiert, hab ihn gerne mal getrunken. Und jetzt gerade bin ich tatsächlich so, je mehr Holz, je mehr Butter und Vanille, desto mehr feiere ich ihn. Also es war einfach so eine Entwicklung.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte gestern eine Weinprobe, da haben wir auch hatten wir auch sehr unterschiedliche Altersklassen dabei und die jungen Leute haben halt einen ganz anderen Geschmack. Und dann ist es immer nochmal eben auch davon abhängig, wie die Leute sich ernähren, was die essen, ob die viel probieren, ob die eher, sag ich mal, mit Nutella-Brot morgens loslegen oder mit anderen Dingen. Und es ist schon spannend, das zu sehen, ja.
Ist natürlich auch schon mal gefährlich, ne? Also wenn wir uns einen schönen Abend machen wollen und fangen um 19 Uhr mit dem Chardonnay an, dann kann so ein Abend halt auch ganz schnell vorbei sein.
Du meinst, weil es zu viel Power hat?
Also ich merke Chardonnay schon deutlich mehr, als wenn ich jetzt irgendein Cabi trinke.
Naja, klar, der Cabi hat natürlich auch also viel, viel weniger Alkohol. Also kommt natürlich auf den Cabi an, aber ich hatte gestern einen, der hatte 9%. Das ist natürlich eher so ein Mittagswein. Und das klingt immer nicht so viel, aber ob du 9% Alkohol hast oder 13%, der Chardonnay, den wir jetzt trinken, hat genau 13%. Das ist jetzt vom Weingut Messmer aus der Pfalz, Chardonnay Burweiler Schlossgarten. Wir können mal einen anstoßen und ein Glas nehmen. Ah, hervorragender Sound.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Die Gläser kommen aus der Spülmaschine. Ah, sehr schöne Nase, was du gerade beschrieben hast. Holz, Buttrigkeit. Das springt mich schon ein bisschen an. Ist jetzt nicht richtig fett?
Nee, aber total sanft. Also total schön.
Ja. Ich mag auch die Säure. Die ist so schön eingebunden. Hat so eine schöne Knackigkeit. Und das Holz, was man, finde ich, ganz gut riecht. In der Nase ist es sehr präsent, ist am Gaumen, aber
ganz mild.
Ganz nice. So, ne?
Richtig schön, richtig schön. Sagen, ein, verbessere mich, ich bin jetzt nicht der Weinexperte, aber man kann schon sagen, ein leichter Chardonnay. Ein sehr angenehmer Chardonnay.
Angenehmer Chardonnay, also leicht ist es, ja, aber er ist auch nicht, genau, eigentlich ist er leicht, finde ich auch. Er ist im Vergleich zu dem, was wir sonst gerne trinken, auch vielleicht vorm Kamin und so, ist das leicht. Was essen wir denn dazu? Das ist jetzt, ja, heute habe ich hier die glückliche Lage, dass ich einen Fachmann da habe, der jetzt was sagen kann.
Ich finde, dieses Thema Essen zu Wein, kann man das immer ganz pauschalisieren?
Nee, ist schwer.
Kann man überhaupt nicht,
kann man
das
überhaupt
ist ja auch ein
nicht.
Geschmack, ne?
Ja.
Also ich bin ja auch der Typ, ich liebe einen schönen Chardonnay zu einem Stück Fleisch.
Ich
brauche da keinen Rotwein zu.
Absolut.
Und ich trinke auch gerne mal einen gekühlten Rotwein zu einem etwas leichteren Gericht.
Ich sehe das genauso. Da ich finde auch, dass viele Dinge, die im Kopf sind, die gelernt sind, auch einfach gar nicht stimmen.
Nur weil es schon immer so war, muss man es nicht immer so weitermachen.
Es gibt ja auch diese Sachen, keine Ahnung, wie sie es hingekriegt haben, dass es so im Kopf ist, aber Silvaner ist der Wein zu Spargel. Finde ich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Silvaner-Fan persönlich. Deswegen ist es für mich auch absolut kein Spargelwein. Und ganz viele sagen auch, ja, Riesling geht gar nicht zu Spargel. Und ich habe schon ganz oft Rieslinge gefunden, die hervorragend zu Spargel passen.
Ja.
Ist ja auch die Frage, wie isst du denn den Spargel? Haust du die Hollandaise drauf oder machst du ein bisschen Olivenöl und Parmesan?
Genau.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Pauschal ist das schwierig, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind auf der Finca Mallorca und der Grill läuft, da liegt ein schöner Fisch drauf, den wir tagsüber beim Bootfahren gefangen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass er zumindest schon mal am Grill ganz gut passt. Ja.
Super, super. Passt auf der einen Seite zu der Dorade, die gerade frisch vom Grill kommt, mit irgendeiner frischen Salsa.
Ja.
Passt aber auf der anderen Seite auch zu dem gegrillten Stück Fleisch.
Ja, ja, ja. Ich trinke sogar sehr häufig lieber zu einem schönen Ribeye oder so einen kräftigen Weißwein, und den Rotwein trinke ich eigentlich lieber solo hinterher meistens.
Ja. Oder wenn man nach Hause kommt und noch ein Glas trinken möchte. Auf der Couch.
Auf der Couch, hervorragend. Ja, Messmer. Schönes Weingut, sehr empfehlenswert. Wie immer, alle Weine, alle Links zu den Weingütern und wo ihr sie bestellen könnt, findet ihr in den Keynotes. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und da findet ihr auch einen Link zu der Player. Wieso heißt es eigentlich der Player? Müsste es nicht The Player heißen? Warum macht man ein deutsches und ein englisches Wort in einem?
Das ist eine richtig gute Frage. Die wurde mir schon so oft gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede da immer so ein bisschen drum rum. So eine perfekte Antwort habe ich da nicht. Das The und der, das war am Anfang eine große Diskussion. Und dann wurde sich über mir von den Chefs für der Player entschieden. Ich glaube einfach, weil es von der Aussprache nochmal ein bisschen doller ist.
Ja, das passt auch ganz gut nach Hamburg, finde ich.
Ja.
Der Player. Ich habe von The Player bei Google eingegeben für das Navi, und das war natürlich, ich war immer irgendwo in England und so. Was ist denn das für ein Mist hier? Bis ich dann irgendwann auf der Player kam.
Ich war am Anfang, wenn ich das mal noch so eben in den Raum werfen kann, darf, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch mit dem Namen. Was, glaube ich, auch jeder ist. Aber jetzt nach einem halben Jahr verstehe ich den Namen und sage ihn auch mit Stolz, dass ich hier arbeite, weil es passt einfach gut. Es ist natürlich provokant ein bisschen auch, schon ein bisschen doll, muss man sagen. Aber es passt einfach.
Man kann es halt sehr verschieden deuten. Ne? Man kann einmal das von der Seite sehen, hier der Laden ist der Player. Also wir sind hier, machen richtig auf dicke Hose.
Wir sind die Allergrößten, ja. Genau.
Aber dann ist es natürlich auch bezogen auf den Playground, der hier drin ist, und genau, die Spielsachen.
Genau. Und wir haben nun mal auch, also dieses Konzept, das haben wir nicht neu entwickelt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dieser Mix aus ganz lockerem, coolem Fine Dining, trotzdem 3 Tage die Woche Live-DJ, teilweise auf 2 Ebenen. Und teilweise sitzt du abends bei uns im Restaurant ab 23 Uhr und musst schon laut sprechen, dass du dich verstehst. Ist auch nicht jedermanns Geschmack, aber es passt irgendwo alles zu dem Namen. Mit den ganzen Lichteffekten, mit den Show-Effekten im Restaurant, mit der geilen Kunst. Das ist alles so gut abgestimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Leute gibt, die sich um 22 Uhr oder wann auch immer die Musik hochgedreht wird, beim Essen beschweren und sagen, was ist das hier? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite schreien die Leute immer danach, dass es in einer Stadt wie Hamburg nichts gibt wie in Berlin oder New York oder London.
Genau.
Und dann gibt es sowas und dann beschweren sie sich auch, das ist so typisch der Deutsche.
Genau, genau.
Und ich finde es eigentlich geil. Ich muss auch sagen, als ich da war mit Freunden, habe ich es überhaupt nicht als unangenehm empfunden, sondern habe mich eher, ja, schon wie einfach in einer Großstadt gefühlt, was wir in Hamburg ja nun einfach auch wirklich gar nicht sind. Es ist ja dann immer ein Dorf. Auch wenn das die Hamburg Marketing und Co. alle immer so verkaufen. Klar ist Hamburg das Tor zur Welt und wir haben sehr viele Touristen und alles, aber an sich ist die Stadt ja wirklich sehr pittoresk und sehr dörflich.
Das stimmt, das stimmt.
Und überhaupt nicht zu vergleichen mit Berlin und London.
Ja.
Deswegen mögen sie auch alle so gerne. Wie oft macht ihr eine Karte hier im Player?
Wir haben uns vorgenommen, dass wir 4-mal im Jahr circa wechseln.
Ja.
So ein bisschen mit den Jahreszeiten gehen, auch ein bisschen saisonal denken. Wir sind jetzt nicht die Küche, die zu 1000% auf saisonal oder regional geht.
Finde ich auch nicht gut.
Man redet mit den Restaurants, mit den Köchen, und das ist meistens der erste Satz, dass sie das jetzt auch machen. Und das ist, auch wenn manche bestimmt sagen werden, finde ich nicht gut, dass er das jetzt sagt, aber bei mir steht das an zweiter Stelle. Wir wollen geil kochen. Natürlich gucke ich, dass unsere Kartoffeln nicht aus Israel kommen, sondern hier vom schönen alten Land etc. Achte darauf, saisonal, wir fangen jetzt mit Spargel ein bisschen an, machen wir alles, aber nicht so ins Detail, wie es manche tun, weil wenn ich nun mal einfach meine geile reife Mango haben möchte in dem Gericht, dann will ich die Mango haben, weil die ja perfekt dazu passt, und kann da keinen Apfel nehmen.
Verstehe.
Das ist nun mal so.
Ja. Aber könnte man dann auch eine TK-Mango nehmen, die zu einem anderen Zeitpunkt eingefroren ist? Oder ist das wahrscheinlich, ist jetzt voll laienhaft, aber oder sagt man dann als Koch, nee, das geht von der Konsistenz dann gar nicht mehr, weil das dann matscht oder so?
Ja, Konsistenz, gerade bei so Mangos oder so, das, damit kannst du dir zu Hause deinen Smoothie machen, aber halt nicht, wenn du jetzt die Mango in perfekter Form für ein Gericht benötigst. Und du hast auch einfach nicht die Qualität wie eine perfekt reife Mango, die gerade ankommt.
Also Nobelhart und Schmutzig macht das ja in Perfektion, will ich mal sagen, dieses regional-saisonal-Thema.
Ja. Ja, das ist auch wieder diese Geschmackssache. Ich finde das toll, wenn die das machen. Ich war noch nicht da, aber ich will auf jeden Fall bald mal hingehen, wenn ich nochmal in Berlin bin. Aber es ist halt einfach auch nicht meine Küche, ne? Das ist.
Ich war selber auch noch nie da, deswegen will ich mir gar kein Urteil über die Küche erlauben. Habe jetzt mit sehr vielen Leuten gesprochen, die da schon waren, die auch ganz unterschiedliche Meinungen haben. Was ich da halt sehr glaubwürdig finde, ist, dass Billy Wagner, der das macht, diesen Style nicht nur in der Küche aus Trendgründen macht, sondern auch ich den Eindruck bei Billy Wagner habe und auch bei den Leuten um ihn herum, dass die ihr ganzes Leben so leben. Weißt du, der rennt jetzt nicht in Gucci durch die Gegend und fährt mit einem RS8 danach durch die Kiste. Und auf der anderen Seite hast du irgendwelche, ich sehe es ja auch bei den Winzern, die natürlich auch alle jetzt irgendwie in der Bio-Umstellung sind und alle nachhaltig, also ich sag mal so tun, als wenn sie die nachhaltigsten Menschen der Welt sind, weil der Verbraucher das irgendwie will und irgendwie jeder auch verstanden haben sollte, dass das hier die nächsten 100 Jahre gar nicht weitergeht.
Weil es Mode ist.
So, und die machen es in der ersten Linie auf Mode, sind dann, keine Ahnung, Demeter-Winzer und reden von Nachhaltigkeit. Finde ich alles super. Steigen dann aber in ihren RS8 und verblasen 22 Liter auf 100 Kilometer. Ja. Und da muss ich sagen, verarscht doch jemand anderen, weißt du? Das ist für mich schon wieder so eine Verbrauchertäuschung. Ich finde das gut zu machen, aber dann muss man es auch ganz machen und nicht, dann soll er halt in seinen Tesla steigen oder in seinen Up oder was weiß ich was, Fahrrad fahren. Und das ist in der Küche tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich auch häufig so. Pseudo, ja, alles ein bisschen Pseudo, ne?
Ja, das stimmt. Ich muss, da kommt die Welle an, da muss ich jetzt mitreiten, weil es alle machen oder weil es gefragt ist.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen.
Gibt es, gibt es irgendeinen Trend, den du in der Gastro siehst, wo du sagst, das ist das nächste große Ding? Ich höre das ja immer, man hört es ja bei allen Sachen, man hört es bei Spirituosen, das nächste ganz große Ding ist Tequila. War mir klar, dass das irgendwie nicht das nächste ganz große Ding wird, das wird nie so ein Gin-mäßig, weil das kannst du gar nicht so wegballern. Bei Bier war es in den letzten Jahren immer, oh, Craft-Bier wird das Ding. Ja, kannst du irgendwie zwei von trinken, dann bist du so satt, dass du es nicht mehr magst. Also wird das auch nicht das ganz große Ding werden? Also nicht im Vergleich zum Ausstoß von Hektoliter Ausstoß von Pilsener oder so. Mhm. Gibt es was in der Küche, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, das wird nochmal richtig populär, weil asiatische Küche hat sich ja insgesamt, wenn man sich so umguckt, sehr stark platziert.
Ja, wenn man sich komplett umguckt auf die letzten 15 Jahre gesehen, gibt es eigentlich zwei Küchen, die sich komplett durchgesetzt haben und auch geblieben sind. Das ist asiatisch und italienisch. Asiatisch ist natürlich auch immer so ein doofer Begriff. Also wie groß ist Asien?
Mhm.
Im asiatischen Bereich gibt es ja 15 verschiedene Küchenrichtungen.
Absolut, für den Deutschen ist natürlich vom Thai über die China-Pfanne alles asiatisch.
Alles asiatisch, genau. Das ist auch ein Punkt bei uns, wo wir gesagt haben, das möchten wir nicht mehr. Wir möchten auf die japanische Richtung gehen. Ein bisschen vom Handwerk her, aber auch von Produkten her. Und nicht mehr dieses Asiatische, weil ich sage auch nicht, ich koche europäisch. Das ist irgendwo auch ein bisschen Quatsch. Aber das sind auf jeden Fall die zwei Küchen, die sich krass etabliert haben und halt auch geblieben sind. Alles andere ist wieder diese Mode, dieser Trend. Es kommt, aber es geht halt auch wieder.
Mhm.
Und ja, wo sind.
Ich hätte den Eindruck gehabt, dass Italienisch fast ein bisschen auf dem Rückzug ist. Weil wenn ich so sehe, was neu eröffnet, sind es meistens, okay, außer vielleicht irgendwelche fancy Pizzerien, habe ich den Eindruck, so diese ganz alteingesessene Italiener, die ja meistens dann noch von Familien betrieben werden, die machen eigentlich nur noch zu, aber das dann neue aufmachen, habe ich gar nicht so, da muss ich vielleicht nochmal genauer hingucken, aber.
Es gibt halt auch so viele, dass einem das vielleicht gar nicht so auffällt.
Ja, Italiener gibt es wie Sand am Meer.
Ja, aber halt auch mal ganz schön, ne? Also wir haben einen Italiener um die Ecke, da kommt man rein und wird von 6 Mitarbeitern im Service begrüßt, alle Ü50, wie man es nun mal aus den Ländern kennt. Also ich sag mal, in der Gastronomie, die wir machen, da rennt ja selten einer im Service rum, der über 40 ist. Weil viele Leute irgendwann sagen, okay, mir reicht's jetzt mit der Gastronomie, ich steige jetzt aus. Und bei den Italienern ist das immer noch so geblieben. Das finde ich immer ganz bemerkenswert.
Vielleicht behandeln die ihre Mitarbeiter anders und die sind mehr Familienmitglieder und nicht nur Teil des Teams, keine Ahnung.
Kann sein.
Wann kommen Player die ersten Lieferroboter zum Einsatz, die vom Pass die Sachen zum Gast bringen?
Ich glaube, wenn ich in Rente gehe.
Ich habe die ersten jetzt gesehen tatsächlich und ich fand es befremdlich.
Ich finde es total befremdlich.
Ich denke auch manchmal, also ich habe jetzt neulich in einem Laden, also wir waren neulich in einem Restaurant, alteingesessen, haben auch ein zweites Restaurant mit Stern und da fahren Roboter rum, alle rennen in Tracht rum, die Roboter jetzt leider nicht. Da habe ich gedacht, okay, passt hier gar nicht her, aber ich war auch neulich in einem Restaurant, aber wir waren neulich bei ganz schnell am Nachmittag sonntags mal eine Pizza essen bei Italiener, aber bei L'Osteria und da habe ich gedacht, ihr würdet euch eigentlich nicht gefallen tun, wenn das alles Roboter machen würden, weil ihr kriegt das hier servicemäßig gar nicht auf die Kette. Und da bestelle ich lieber an so einem Display schnell meine Pizza, die wird mir hergefahren und dann braucht dann nur noch einer die Dinger backen.
Das ist der Punkt, das wollte ich gerade auch sagen. Wenn ich irgendwo in einem Café sitze an der Alster und schnell einen Kaffee trinken möchte, dann schmunzle ich darüber, wenn mir ein Roboter den Kaffee bringt, gar kein Problem. Aber wenn ich halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchte und ich möchte schick und schön essen gehen, ich möchte gutes Essen, ich möchte tolle Weine trinken, dann gehe ich nicht nur essen wegen dem Essen oder wegen dem Wein oder wegen den beiden Sachen, sondern ich gehe essen, um einen tollen Abend zu haben. Und zu einem tollen Abend zählt natürlich auch der Service zu.
Ja, absolut.
So, und wenn das Essen super ist und der Service war scheiße, dann war der Abend nicht toll. Also wie gesagt, so ein Restaurant lebt nicht von der Küche oder vom Service, sondern halt von dem Gesamtpaket. Und wenn das alles toll war, dann sage ich, dass ich einen tollen Abend hatte.
So, ich schieb dir mal den nächsten Wein rüber, damit wir hier nicht vor trockenem Hals sterben. Landmark Chardonnay aus Neuseeland. Ich war leider noch nie in Neuseeland, aber es muss wunderschön sein. Von Misty Cove.
Wie viel darf ich denn?
Du darfst alles.
Aber ich muss ja noch arbeiten.
Das ist ja nicht mein Problem. die Frage ist, was die BG dazu sagt. Waren Sie schon wieder besoffen in der Küche? Aber ich lasse die Weine ja nachher hier. Das heißt, nach Feierabend kannst du den ja kaltgestellt nochmal. Ja, Landmark Chardonnay aus Marlborough. Was schreibt Sam Kim vom Wine Orbit? In der Nase ist er elegant und komplex mit Aromen von Aprikosen, Zitronenschalen, Haferflocken, Nougat und gerösteten Cashewkernen. Am Gaumen ist er herrlich abgerundet und bietet ein feines Mundgefühl und eine helle Säure, die im Finale anhaltend und konzentriert ist. Wunderbar vielschichtig mit köstlichen Aromen und Texturen. Schöner kann ich es auch nicht sagen.
Es ist Wahnsinn, wie die Haferflocke rauskommt. Entschuldigung. Ich finde Haferflocke sehr, sehr speziell in so einer Beschreibung.
Ja, finde ich auch. Also das Ding ist, ich habe das ganz häufig, wenn es dann jemand sagt, dann kommst du auch drauf. Der Link fehlt ja oft. Ich finde auch, wenn man jetzt dran riecht und an Hafermilch denkt, wenn man dran riecht, dann kann ich es verstehen, warum man daran denkt, aber ich wäre im ersten Moment nicht drauf gekommen.
Ja, ich kenne
ein bisschen Kresse in der Nase.
Ich kenne das ja vom Chardonnay, dass man, sagt man doch beim Chardonnay auch ab und zu, Hefegebäck oder Brioche-Duft oder was auch immer, ne? Das verstehe ich alles. Kresse, sagst du?
Mhm. Habe ich bei Chardonnay aber ganz häufig, dass ich so Kresse in der Nase habe. Beziehungsweise kann das oft gar keiner nachvollziehen.
So würzig. Ist das falsch?
Nee, würzig finde ich absolut. Der ist würzig. Fast so ein bisschen spicy auf der Zunge, finde ich. Mhm. Also nicht doll spicy, das ist ja immer, für die Hörer muss man es immer nochmal erklären, das ist alles, was man an Aromen und Empfindungen wahrnimmt, ist natürlich immer nicht so, dass es einem ins Gesicht schlägt meistens. Aber ich habe so ein bisschen wie so eine Schärfe von einem leichten Radieschen auf der Zunge.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
finde, in der Nase stinkt er ein bisschen. Braucht wahrscheinlich mal ein bisschen Luft auch noch.
Ich muss das Fenster aufmachen.
Schön an der Hauptstraße. Aber wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Finde auch, dass hier das Holz vom Eichenholzfass echt moderat eingebunden ist. Also man merkt es, aber es ist nicht, dass es störend ist.
Muss ich
echt
Nein.
Sehr schön.
Aber schon eine Ecke kantiger als der
erste. Ist kantiger, erste. Genau, ja, ja. Ja gut, ein bisschen Arbeit habe ich natürlich auch gemacht und schon die Reihenfolge so vorbereitet, dass wir uns in die richtige Richtung drängen. Habt ihr in der Player, wenn ihr in der Küche nicht eingeschränkt seid, wie macht ihr das auf der Weinkarte? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, na, ich brauche nur noch Weine aus Deutschland und dann vielleicht noch ein bisschen was aus Frankreich und Italien, auf jeden Fall Europa, bloß nicht Übersee. Aber die Flugmango in der Küche ist natürlich okay. Wie handhabt ihr das hier? Du lachst, der Sommelier sieht das anders als die Küche.
Nee, wir haben tatsächlich von Anfang an mit unserem Sommelier darüber nachgedacht, dass wir uns ein bisschen abstimmen. Mhm. Also ist klar, dass wir jetzt nicht jedes Gericht mit 10 Weinen probieren und dann den passenden dafür aussuchen, das machen wir nicht. Aber unser Sommelier guckt schon drauf, dass er passende Weine ins Sortiment nimmt, die quasi gut zu unserem Essen passen. Und zum Thema Übersee ist das, glaube ich, wie bei uns in der Küche. Also da ist mal was bei, aber es muss jetzt nicht nur von überall kommen, sondern wenn ich schönen Ersatz, hört sich auch doof an, aber wenn ich schöne Produkte aus der Umgebung bekomme, ohne jetzt einen großen Aufwand zu betreiben oder ohne jetzt zu sagen, ich gehe jetzt nur noch in die Richtung, schwierig.
Dann, also man muss nichts aus Übersee herholen, wenn man jetzt einen guten Sauvignon aus der Region hat, also aus Europa hat, dann braucht man jetzt keinen aus Neuseeland herfahren.
Ja,
genauso genau. Wie man die Äpfel aus Neuseeland nicht hierher rumbraucht, wenn man das alte Land vor der Tür hat.
Genau, genau. Ja,
verstehe ich.
Und da ist, soweit ich das beurteilen kann, ist da auch mal was bei, was von Übersee kommt. Aber er guckt auch schon drauf, dass er im Umkreis von den nächstgelegenen Ländern bleibt. Mhm. War das verständlich?
Ja, finde ich gut. War nachvollziehbar, hat man, glaube ich, gut verstanden. Den Chardonnay finde ich auch richtig geil, muss ich sagen.
Finde ich auch, sehr gut.
Sehr angenehm. Landmark.
Kann man schon wieder. Du willst mich bestimmt gleich fragen zum Thema Essen. Wenn ich das jetzt einfach mal.
Ja, worin hier? Hervorragend. Vielen Dank für die Vorlage. Mach meine Arbeit, bitte.
Wir haben ein Gericht auf der Karte. Das ist ein schwarzer Seehecht. Der kommt aus dem tiefsten Atlantik, sage ich mal.
Also die Haut ist schwarz, deswegen heißt er schwarzer Seehecht.
Genau, und der schwimmt unterhalb von 1000 Metern. Schwierig zu keschern, wollte ich gerade sagen, zu angeln, zu fischen.
Ich bin bei Fisch und Englisch immer schlecht, aber ist das Black Cod dann auch?
Nein, nee, ne? Black Cod ist ein schwarzer Kabeljau.
Ah, okay, ist Kabeljau, okay. Ja.
Und diesen Fisch haben wir auch auf der Karte mit unheimlich viel Pfeffer und mit dunklem Balsamico, einer dunklen Teriyaki-Soße.
Boah, also extreme ganz, Aromen, ne?
Ganz krasse Aromen und eigentlich, wo man sagt, passt überhaupt nicht zum Fisch. Aber wir haben ja über unsere Küche gesprochen, wir wollen halt ein bisschen in die Fresse. Entschuldigung. Mhm. Und da passt das ganz gut. Und da sehe ich den Wein noch so ein bisschen, weil der nicht untergeht bei dem Gericht. Aber das Gericht auch nicht untergeht bei dem Wein. Mhm. Der Wein so seine Kanten hat, intensiv ist, aber halt nicht zu doll, weil es halt immer noch ein Fisch ist.
Das kannst du heute Abend ja mal live probieren und mir Bericht erstatten, ob das gut gepasst hat.
Das mache ich.
Witzigerweise liegt man echt falsch. Ich weiß noch, wir haben mal für das Easty Sushi-Buch gemacht und da hatten wir auch immer Vorstellungen, was für einen Wein, wir wollten immer Weinempfehlungen zu den Sushi-Rollen machen, was für ein Wein klassischerweise dann passt. Und wir haben mehr oder weniger permanent in unseren Vorstellungen schon falsch gelegen und am Ende haben ganz andere Weine zu den Aromen der Speisen gepasst, als wir eigentlich gedacht hätten. Und ich glaube, diese Mühe wird sich ganz, ganz häufig gar nicht gemacht. Ganz häufig wird irgendwie auch eine Empfehlung irgendwo hingeschrieben, die man so im Kopf hat, aber dass man sich wirklich mit, sag ich mal, einer Auswahl von 5, 6 Weinen hinstellt an ein Gericht und dann wirklich hin und her probiert, was passt perfekt, ist ja auch subjektiv, kann ja jemand anderem ganz anders schmecken. Der Aufwand ist natürlich auch brutal. Aber macht ihr auf der Speisenkarte schon eine Empfehlung, dass ihr dazu schreibt, dazu passt super das? Ich finde ja immer, das ist eine super Erleichterung für den Gast, der vielleicht sich nicht so richtig traut zu fragen, aber auch nicht eine große Diskussion mit dem Sommelier vor seiner Freundin, seinem Freund haben will. Wenn man da steht, okay, passt da, ja gut, ist jetzt einfach Pasta mit Tomatensauce, da passt der Chianti toll, aber so der Link, macht ihr sowas oder sagt ihr, nö, die sollen?
Also unsere Service-Mitarbeiter sind auf jeden Fall alle gut geschult von den Gerichten und von den Weinen her, dass sie eine Empfehlung aussprechen können.
Super.
Und man merkt ja relativ schnell bei den Gästen, ob sie jetzt ihre Flasche Grauburgunder bestellen möchten. Nichts gegen Grauburgunder, aber ist ja nun mal so dieser Standardwein.
Der Lachs des Weines.
Ja, genau, genau. Oder ob sie 5 Euro mehr ausgeben möchten und auch ein bisschen Interesse zeigen. Und dann haben die Gäste auch nichts dagegen, wenn der Sommelier am Tisch steht. Mhm. Und dafür haben wir natürlich unseren Sommelier. Wir ziehen gerade noch eine zweite aus dem Service heran, die das auch so ein bisschen, die ein bisschen besser ins Detail gehen kann dann. Und wenn die Leute dafür bereit und offen sind, dann ist es natürlich toll, sich schön beraten zu lassen.
Ja. Aber das ist natürlich oft das Problem, dass der Service, das ist auch, glaube ich, sehr schwer für den Service, da Knowledge aufzubauen, Wissen aufzubauen, weil das Feld Wein natürlich unfassbar ist.
Ich glaube, das ist, im Service ist das, glaube ich, so, wenn ich das mal pauschalisieren darf, wenn du an einen Tisch gehst und nimmst eine Bestellung auf. Also unser Service, ich glaube, in den wenigsten Restaurants kann man behaupten, dass der Service die Weinkarte komplett kennt. Ich glaube, dass jeder Service-Mitarbeiter so seine 10-12 Weine im Kopf hat, zu jedem was Verschiedenes, diese dann auch empfehlen werden. Der Service-Mitarbeiter muss nicht zu diesem Fisch jetzt die passenden 12 Weine empfehlen, die alle dazu passen würden, sondern der hat seine 1-2 Favoriten, die er dann viel mehr verkauft wie alle anderen. Und es ist quasi wie so eine kleine Eselsbrücke.
Ja, ja, ja. Ja, ich hatte gestern eine Weinschulung, da habe ich es auch gesagt, ihr müsst euch jetzt nicht alles merken, das wird nicht möglich sein. Aber wenn ihr euch eure Favoriten, die ihr gerne vielleicht auch mögt und sagt, das passt auch gut zu dem und dem Essen, merkt und die dann hinter denen steht, dann werdet ihr die auch gut verkaufen können und dann wird das am Ende auch den Gast zufriedenstellen.
Ja.
Ist auch so, ja.
Und das, was hattest du gerade gesagt, wo ich im Kopf hatte, ein bisschen über den Tellerrand schauen, genau, mit den Weinen, ob die dazu passen oder nicht. Du meintest, es gibt ja auch viele Weine, die hätte man eigentlich aus dem Kopf gar nicht dazu probiert, die aber dann sehr gut gepasst haben.
Absolut, ja. Das ist ganz häufig so.
Das ist so ein bisschen über den Tellerrand schauen, ne? Ein bisschen ausprobieren, auch mal ein bisschen, also wir haben das in der Küche oft, wenn wir an einer neuen Karte sitzen, auch mal ein paar bekloppte Dinge ausprobieren. Mhm. Also, wie gesagt, Marc, mein zweiter Mann, und Erik ist mein dritter Mann. Die beiden haben eine Vorspeise kreiert, sage ich jetzt mal, mit einem Hamashi. Das ist eine Makrele, die wir in roh machen, roh aufgeschnitten, quasi als Sashimi. Und dazu geht Kiwi und Käse. Im ersten Augenblick, wenn man das hört, denkt man, hä? Wie? Manche werden es bestimmt auch nicht bestellen, deswegen.
Ja.
Aber alle Leute, die das bisher vor sich hatten, das probiert haben, haben gesagt, Wahnsinn, mega. Also das sind auch, glaube ich, alles so Sachen, auch mit dem Thema Wein, was so ein bisschen zu der Weiterentwicklung gehört. Ich glaube, vor 12 Jahren hätte keiner Hamashi mit Kiwi und Käse gemacht. Da hätte aber auch keiner ein Chardonnay zur Sushi-Rolle getrunken.
Nee, glaube ich auch. Ja.
Oder?
Vieles, was man heute macht, hätte man damals nicht mal. Auch Wein hat eine große Entwicklung.
Ja.
So, ja. Und du hast ja selber vorhin von deiner Entwicklung vom Feineherben Riesling hin zu anderen Weinen erzählt. Und es ist halt immer eine Reise. Ich sage immer zu allen Leuten, ihr müsst halt einfach probieren. Ob ihr es mögt oder nicht, wichtig ist, probiert alles. Das schult euren Geschmack. Und wenn ihr nie eine Stachelbeere probiert habt, kann ich euch 10-mal sagen, ich schmecke in diesem Wein Stachelbeere. Wenn ihr noch nie eine gegessen habt, wie wollt ihr das wahrnehmen? So, ne?
Und
es gibt sicherlich auch Dinge, die muss man nicht in den Mund nehmen. Also ich würde jetzt auch kein Affenhirn essen, aber denke, da muss man viel probieren. Ja,
das stimmt.
Was gibt es für Pläne auf der Speisekarte, wo die anderen gesagt haben, nee, mein Lieber, das setzen wir hier nicht um. Oder wo auch die Chefs gesagt haben, nee, das ist uns zu verrückt. Gab es irgendwas, was, wo du Ideen hattest, wo die anderen gesagt haben, nee, überstimmen wir dich, blocken wir ab, finden wir doof?
Noch gar nicht. Überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, da ist, ja, wie gesagt, da haben wir wirklich komplett offene Türen, die wir reingehen können. Bei denen.
Durch die wir gehen können.
Ja. Sagt man das so?
Nee. Weiß ich nicht.
Ich auch nicht. nee, aber ich glaube, wenn wir da ein bisschen spacig, ein bisschen verrückt werden oder noch ein bisschen verrückter werden, da haben die überhaupt nichts gegen. Das ist ja irgendwo wieder eine Art und Weise zu kochen, wo wir uns auch ein bisschen mehr absetzen können. Es gibt so viele Leute, die sagen, das ist mir hier, also was heißt so viele, aber wir hatten schon einige Leute, die auch sagen, das ist mir zu viel auf dem Teller. Zu viel Aromen, zu viel ins Gesicht, zu viel krasse Geschmäcker. Aber da komme ich halt wieder drauf zurück, das sind nun mal wir.
Ja,
das finde ich gut. Passt zum Laden.
Ja.
Und wenn jetzt hier alle zwei Wochen ein Gast sagt, das war mir zu viel Aroma, deswegen ändere ich ja nicht meinen Küchenstil.
Ja, es gibt Leute, die machen das.
Ja, es gibt
also,
Leute, die machen das. Ne?
Der Gast hat sich dann zwei Gäste beschwert, die Karte wird geändert.
Ja, genau. Aber das sind dann halt auch manchmal die Leute,
die man nicht unbedingt haben möchte als Gast.
Genau.
Ja, verstehe ich.
Genau. Und auch die Gastronomen.
Auch Gäste muss man sich ein bisschen erziehen.
Ja, das ist so.
Ja.
Gäste müssen erzogen werden. Ja. Hört sich doof an, aber es ist wirklich so. Und man weiß ja nicht immer, wo man hingeht, aber spätestens beim zweiten Mal weiß man, wo man hingeht.
Ja.
Und wenn das einfach nichts für dich ist, dann ist es halt einfach auch vielleicht nicht dein Laden.
Ja, wenn du nicht gern Sushi isst, brauchst du nicht zum Sushi essen gehen.
Genau, ne? So ist es. Genau so ist es.
Das ist nicht einfach. Da kann der Sushi-Laden jetzt schlecht einen Schnitzel reinbauen.
Genau, aber das gibt's ja auch oft. Aber das sind dann die Läden, die auf alles eingehen und sagen, oh, die hätten gerne eine Pizza, dann machen wir ab nächste Woche noch eine Pizza dazu. Eigentlich machen wir aber Sushi, Schnitzel und Burger.
Ja, du, ich habe auch einen witzigen Kunden, der ist jetzt nicht so weihnachtsfien. Hat ein Restaurant und der kommt auch im Wochentakt an und sagt, ja, die Stammkundin hat sich über den Wein beschwert, die mag den nicht. Also es ist ein einwandfreier Wein. Sie trinkt immer die gleiche Rebsorte von einem anderen Wein und das schmeckt ihr besser. Das wird so sein.
Ja, ja,
und da kommen nochmal 10 andere Leute und die werden nochmal 10 Weine nennen können, die sie besser finden. Und andere werden den gut finden. Das ist Wein, da hast du 10 Leute, 10 Meinungen. Deswegen genau. Kannst du jetzt ja nicht jedes Mal, weil irgendeine Mutti ankommt, deine Weinkarte ändern.
Genau.
Ja.
Wenn du kein Fiat magst, dann musst du halt Nissan fahren.
Das ist so. So, und wenn du den einen Chardonnay nicht magst, dann probierst du den nächsten und wir kommen zum Finale und weil der Chardonnay, den du dir gewünscht hast, ja, war das was Australisches?
Also Südafrika.
Ah, Paul Kluver war das, ne? Das war South Africa, genau. Aber zumindest Oversea. Ich habe auch was aus Übersee mitgebracht. Und zwar ist das Chardonnay Reserve von Barbersville. Und das ist ein Chardonnay aus den USA. Und wenn man an die USA denkt, denkt man in der ersten Sekunde immer an Kalifornien meistens. Und das ist auch sicherlich die bekannteste Weinbauregion. Und dieses Weingut sitzt in Virginia, also ganz andere Ecke, da wo der Tabak auch angebaut wird. Und ist auf einem Gelände, das Thomas Jefferson, dem ehemaligen Präsidenten, gehört hat. Ist im Holzfass ausgebaut auch, in französischer und amerikanischer Eiche. Aber kein neues Holz, das ist schon in der zweiten und dritten Verwendung, also schon so ein bisschen milder. Und
wie lange bleibt sowas im Holz? Kann man das pauschal sagen? Oder?
Das kann man nie pauschal sagen. Das war jetzt für ungefähr 8 Monate im Holzfass. Da gibt es Winzer, die machen das länger, die machen es kürzer. Und umso länger du es lässt, umso mehr haut dir am Ende diese Vanille-Holznote natürlich ins Gesicht.
Es wird zwischendurch probiert und wenn der Winzer meint, jetzt ist super, nimmt das raus.
Genau.
Kann man so sagen, oder?
Und hier ist es so, das ist schon auch von den drei Weinen, finde ich, so am prägnantesten ist.
Mhm.
Ich mag die Nase allerdings unheimlich gerne. Es ist so, ja, genau mein Style.
Ist das Vanille, die da so doll rauskommt?
Für mich ist das Vanille, ja. Vanille und Karamell auch vielleicht.
Karamell,
so ein bisschen, ne?
Ja.
Mhm.
Ja. Karamell, ja, ganz extrem. Das ist immer so, man riecht das ja auch als Laie, aber es muss einem einer auch schon mal einfach sagen, was man riecht.
Mhm. Ne? Absolut.
Also wenn man halt nicht jeden Tag mit Wein zu tun hat, dann kommt man halt nicht auf Karamell oder Stachelbeere oder Pfirsich. Aber wenn es dann ein Profi sagt, dann weiß man auch, was gemeint ist.
Gibt ganz viele Aromen, auf die man nicht direkt kommt. Gestern hatten wir in der Weinprobe einen Wein, also einer der ganz, ganz Jungen im Team, der eigentlich auch nicht so ein Weintrinker ist, der hat gesagt, also irgendwie, wenn ich daran rieche, ich denke an Banane. Und es war auch so prägnant eigentlich, aber da ist man nicht direkt drauf gekommen. Also hilft auch manchmal, wenn man diesen Link gesagt bekommt. Und ja, man kann das natürlich super trainieren, aber dann musst du dich halt auch jeden Tag hinsetzen und das machen. Und
ja,
machen die wenigsten.
Was ich total interessant finde, ich hatte mal so einen Aromakoffer in der Hand mit Fehlnoten vom Wein.
Ja.
Das ist ja wirklich ganz verrückt, was es da für Fehlnoten gibt. Also da will man jetzt manche ja gar nicht aussprechen.
Kork ist natürlich das, was die meisten eigentlich kennen.
Ja.
Und dann hört es auch auf. Und dann kennen vielleicht manche noch diesen Böxer. Aber es gibt ganz viele Fehlnoten. Und die meisten würden dann einfach nur sagen, boah, der Wein schmeckt irgendwie nicht gut.
Ja.
Und würden ihn wegschmeißen. Aber dass der einen Fehler hat, würden sie in dem Moment wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Aber tatsächlich gibt es super viele Fehlnoten, ja. Spannend.
Ich habe es mal gelernt, musst du mir sagen, ob das richtig ist. Zum Beispiel nehmen wir mal das einfachste Thema Kork.
Mhm.
Wenn man überlegt, ob der Wein Kork hat, ich sag mal, ich mit meinem Halbwissen überlege, ob der Kork hat, dann habe ich, das letzte Mal habe ich so gemacht, ich habe einfach einen dicken Schluck Sprudelwasser reingeschüttet und danach habe ich es viel intensiver gerochen. Hat ja so ein bisschen den gleichen Effekt, als würde ich den Wein jetzt einmal richtig dekantieren, einmal richtig schütteln, dass da einmal richtig Luft reinkommt, oder?
Das kann ich nur sagen, dass ich das auch schon gehört habe. Ich habe es selber nie ausprobiert. Es gibt auch das Gegenteilige, dass man eine ein Stück Frischhaltefolie in den Wein reinmacht, in das Glas und dann rausnimmt. Und dann soll das dafür sorgen, dass Kork weggeht. Also es gibt ganz verschiedene Aussagen, die meisten habe ich nicht probiert, weil ich mir nie die Mühe gemacht habe, ganz ehrlich. Wenn es Kork hat, schmeiße ich es in der Regel weg. Kork ist halt super ärgerlich, ne?
Ja, klar.
Und ich bin schon ganz oft auf Partys gekommen. Oft hast du ja wirklich ganze Chargen, die dann Kork haben, weil oft wird dieser Pilz einfach oder dieses Bakterium einfach an der Abfüllmaschine, an der Korkanlage übertragen. Ne? Und dann hat das gleich, du kaufst eine Kiste Wein und alle Flaschen haben Kork. Und ich bin schon so oft auf Geburtstagen gewesen, bin zu spät gekommen und die Leute trinken schon seit 3 Stunden an so einer korkigen Kiste Wein rum und keiner hat es gemerkt. Und ich denke dann immer so, und dann denke ich mal, sagst du es jetzt? Nein, nee, ich sag dann immer einfach, du, ich nehme mal ein Bier.
Ja.
Das ist immer das Bessere. Man will die auch nicht blöd dastehen lassen.
Nein, da.
Ah, nice, der gefällt mir auch richtig gut.
Der gefällt mir auch sehr gut.
Ich mag auch bei dem Wein, das hätte ich nicht erwartet, dass der ist nicht so buttrig, fett, breit, sondern der hat so eine schöne, knackige, zitronige Säure auch.
Ja. Warum spuckst du denn dann aus?
Ich muss ja leider noch Auto fahren. Tatsächlich bin ich eigentlich seit 9 Wochen trocken. Seit 9 Wochen kein Alkohol getrunken. Ich habe nur letztes Wochenende, Ostersonntag, 2-3 Gläschen Wein getrunken. Ansonsten habe ich tatsächlich jetzt 2 Monate alkoholfrei hinter mir.
Wow, das müsste ich auch mal machen.
Das ist eine sehr spannende Erfahrung.
Aber der Körper dankt es dir.
Der Körper dankt es dir enorm.
Ja.
Ich war noch nie so fit, also auch so klar im Kopf. Ich habe mich auch... Also die Story, weil natürlich jetzt alle wissen wollen, was da los ist. Keine Sorge, ich bin nicht alkoholkrank. Alles ist gut. Es ist natürlich ein sehr verbreitetes Thema. Aber ich war einfach seit schon vor Weihnachten krank und habe immer Husten, Schnupfen und ich wurde gar nicht wieder gesund. Und immer, wenn ich so auf dem Weg der Besserung war und es war fast weg, dann kam halt das Wochenende. Und dann war irgendwie der 80. Geburtstag von Mutti oder eine Party hier und man ist ja dann auch gerne mal ein bisschen exzessiver unterwegs und es hat mich halt immer wieder so reingerissen, dass ich dann in der nächsten Woche wieder so gekämpft habe, diese Erkältung loszuwerden. Ja. Es wurde aber nie, also das Reinreißen wurde immer schlimmer, bis ich irgendwann 2 Wochen am Stück wirklich nur gehustet habe und dann irgendwann auch 4 Tage keine Stimme mehr hatte, weil mein Kehlkopf und die Stimmbänder alles entzündet waren. Da habe ich gesagt, ey, das kann jetzt auch so nicht weitergehen. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt hörst du einfach mal auf zu trinken.
Ja.
Der Doktor sagt auch immer gerne mal, guck mal zwischendurch auf die Leberwerte. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also so wie ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe, einfach es machen, habe ich es dann einfach gemacht. Und habe gesagt, ich mache es jetzt auch nicht 4 Wochen, wie früher dieses obligatorische im Januar nichts trinken, sondern ich mache es jetzt einfach mal 3 Monate. Also ich wollte erst 2 und habe dann eigentlich auf 3 verlängert, weil es einfach echt gut ging. Und ich muss sagen, ich schlafe viel besser, bin super fit. Ein bisschen abgenommen hat man bestimmt auch, aber das ist jetzt relativ egal. Ich will nicht sagen, die komplette Lust am Trinken verloren, aber früher, wenn du nur so 4 Wochen gemacht hast, dann hast du dich eigentlich schon gefreut, dass es weitergeht. Ja. Das habe ich jetzt nicht. Ich bin eigentlich echt fein damit, häufig jetzt auch auf Veranstaltungen zu sagen, nee, ich trinke jetzt tatsächlich gar nichts heute Abend. Und ist halt sehr spannend zu sehen, wie oft du einfach ein Glas in die Hand gedrückt kriegst. Ne? Und es ist einfach sehr spannend zu sehen, wie viele Probleme andere Leute um dich herum damit haben, wenn du nichts trinkst, weil du den Leuten natürlich immer so ein bisschen den Spiegel vorhältst.
Ja. Und man wird ja auch nicht nur einmal gefragt von einer Person, ne? Man wird ja oft auch 5-mal gefragt.
Permanent. Also wenn man wirklich seine Ruhe haben will, hilft nur ein alkoholfreies Weizen in die Hand nehmen, weil dann fragt dich keiner, ob du das trinken willst. Dann siehst du nur ein bisschen.
Und oft kommt auch so der Blick, was ist denn los? Hast du irgendwas?
Ja,
ist irgendwas
los? Genau. Es ist immer
nur, weil man nicht trinkt.
Genau.
Ne? Ja.
Völlig falsch eigentlich. Ich meine, ich verkaufe natürlich Wein, aber es ist schon, der Umgang damit ist schon sehr spannend und interessant. Also kleine Sozialstudie auch. Also ich, wie gesagt, ich werde auch jetzt an diesem Wochenende, wir haben Freunde zu Besuch, ich werde auf jeden Fall irgendwas trinken. Aber es ging einfach darum, so ein bisschen den Konsum so ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen auf die Gesundheit zu achten und habe gerade die Blutwerte testen lassen. Mein Arzt sagt, die kann ich mir an die Wand hängen, sind hervorragend, alles super. Von daher muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, aber ja, tut schon irgendwie gut, muss ich schon sagen.
Ja.
Ich habe auch tatsächlich in den letzten Monaten nicht so wenig getrunken und dann
ja, was ja irgendwo auch dein und mein Job halt auch, die sind nicht gerade positiv dafür, ne? Also,
absolut.
Dass man mal ein Gläschen mehr trinkt, das ist eher der Fall, als wenn wir jetzt irgendwo im Büro sitzen würden.
Ja, absolut. Und ich muss dazu sagen, ich kenne durchaus ganz viele Menschen um mich herum, die nicht aus unserer Branche kommen, die tatsächlich, ich glaube, noch viel regelmäßiger trinken. Also ich trinke, glaube ich, eher so, in der Woche versuche ich ja, ich spucke ja bei Weinproben eh mal alles aus, aber am Wochenende trinkt man ja dann schon mal einen über den Durst. Ganz viele Leute um mich herum, die wirklich jeden Abend ihre 2 Bierchen trinken oder so.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und ob das auf Dauer so gut ist, I don't know.
Auf Dauer mit Sicherheit nicht. Also wenn man jetzt irgendeinen Arzt fragen würde und dem sagen würde, dass man jeden Abend 2 Bier trinkt, dann ist man laut Arzt auf jeden Fall alkoholkrank.
Ja, auf jeden Fall. Toi, toi, toi.
Ja.
Also mein Arzt sagte auch, weißt du, du wirst dieses Jahr 45, ich weiß, man kann es kaum glauben.
Ich dachte 35.
Ja. Champagner bitte. und er sagte, guck mal, wann bist du angefangen mit Alkohol? Und ich habe gesagt, naja, wenn man ehrlich ist, ich komme vom Land eigentlich so mit 13.
Ja.
Und dann sagst du, guck mal, du trinkst seit über 30 Jahren, dann wirst du doch jetzt mal länger als 4 Wochen einfach eine Pause machen können. Und das war so, ich kam mir auch so blöd vor, dass man irgendwie in 30 Jahren eigentlich nie länger als 4 Wochen diese Pause gemacht hat. Und von daher bin ich ganz fein und es tut gut. Und es ist sehr empfehlenswert.
Ja. Fällt mir gerade ein, wo du gerade sagst, vom Dorf und mit 13. Ich glaube, wann habe ich angefangen? Mit 6? Das ist eine ganz lustige Geschichte.
Hey,
ich weiß nicht mehr, ob es meine, nein, ist Spaß, ne? Ob es meine Mutter oder mein Vater war, die auf jeden Fall oben in der Küche stehen und die ganze Zeit so ein Bam, Bam hören im Keller. Und dann gehen sie runter in den Keller und da sitzt der kleine Jonas vor dieser leeren Kiste Bier und gönnt sich aus jeder Flasche diesen letzten Drittel unten raus. Konnte gerade laufen.
Ein Klassiker, die Story, das haben, glaube ich, schon einige erlebt.
Ja.
Hat nicht aufgepasst. Aber das kenne ich von vielen. Die Reste, Mutti und Fanny ins Bett gegangen, alles stehen lassen und der Kleine am nächsten Morgen die Reste vom Tisch verdrückt.
Und dann jedem Zigarettenstümmel nochmal 2-mal
ziehen. Ja. Ja, schön. So ist das, so ist man früher aufgewachsen, liebe jüngere Zuhörer.
Ja.
Ich weiß, heute ist das alles anders. Herrlich. Wenn du, die 3 Weine mal so Revue passieren lässt, welcher hat dir am besten gefallen?
Also der erste und der dritte, die sind sanfter.
Mhm.
Ich finde, der mittlere war so der, kantigste. Ich weiß nicht, ob du da andere Wörter für hast. Ich glaube, ich bin beim ersten.
Also beim Chardonnay trocken von Messmer.
Genau.
Burweiler Schlossgarten.
So toll sanft. Ja. Richtig schön.
Sehr guter Wein. Gute Wahl. Wenn du, was wir dazu essen würden, haben wir vorhin schon besprochen. Wenn du jetzt denkst, dass an ein Musikstück, wenn du den Wein trinkst und hast ihn auf der Zunge und schließt die Augen und denkst an ein Musikstück, an was für ein Musikstück würdest du dann denken?
Boah.
Ich weiß, das ist immer schwer, diese Frage. Meistens müssen wir jetzt schneiden und sagen, okay, wir müssen erstmal nachlesen.
Ich bin jetzt nicht dieser Mega-Musikmensch. Ja, und was denke ich? Sanft, stark, eine krasse Stimme, aber ein ganz sanftes, schönes Lied.
Wie heißt der beschreibt das gut.
Wie heißt der Human singt zum Beispiel? Der Volltätowierte?
Rag and Bone Man.
Genau.
Weiß gar nicht, wie man sich so nennt, aber was das bedeutet, weiß ich auch nicht.
Aber so das Lied mit diesem sanften, schönen.
I'm a human after all. Ja, das finde ich sehr passend. Sehr schöner Song. Den packen wir auf unsere Spotify-Playliste. Link findet ihr auch in den Shownotes. Und könnt ihr euch anhören. Finde ich sehr gut, ja. Passt gut. Burweiler Schlossgarten vom Weingut Messmer, VDP-Weingut aus der Pfalz. Jonas, wir machen nochmal so eine Stunde und die Stunde ist nichts, wie wir feststellen. Ich habe das Gefühl, wir reden seit 10 Minuten. Ich könnte hier auch noch 5 Stunden mit dir sitzen. Vielleicht machen wir es leer, oder?
Vielleicht können wir irgendwann nicht mehr reden, aber
wenn wir
dann müssen wir trinken. Irgendwann zum Video übergehen.
Genau, Videopodcast. die Zukunft. Vielen, vielen Dank für das lauschige Gespräch und deine Zeit.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr aus Hamburg kommt oder nach Hamburg kommt, kommt nach Ottensen. Der Player reserviert rechtzeitig. Das Ding ist gut gebucht und es lohnt sich wirklich. Bringt Zeit mit, weil hier kann man Zeit verbringen. Und
dann sagt er am Pass mal einen lieben Gruß an Jonas.
Ja.
Und dann gibt es einen Helbing.
Ja, siehst du. So, ein aufs Haus. Das wollen wir gerne. Jonas, vielen Dank. Ich wünsche dir und euch allen da draußen ein schönes Wochenende und sage bis in 4 Wochen, wenn es wieder heißt. Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Und wir sagen tschüss. So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.